Ich nehme an, eure Woche war auch wieder von einem Thema hauptsächlich geprägt, nämlich von dem sich momentan weltweit ausbreitenden Coronavirus. Schon letzte Woche hatte ich dieses Thema ja aufgegriffen in der Botschaft, als es darum ging, dass wir als Kinder Gottes Zuversicht haben können, auch in solche Situationen. Der Herr hat versprochen, seine Kinder zu versorgen, für sie da zu sein. Und dass wir uns deshalb eben nicht sorgen sollen, keine Furcht haben sollen. Dass wir zwar dennoch vernünftig handeln sollen, dass wir uns natürlich auch an die Vorgaben der Regierung halten sollen, aber eben uns nicht zu sorgen brauchen. Das ist eine Botschaft, die in dieser Zeit wichtig ist, dass wir sie im Herzen haben, aber nicht die einzige. Und heute möchte ich einen anderen Teil betrachten, der in dieser Situation nun wichtig wird. Besonders für solche, die Gott nicht ihren Vater nennen können, die nicht mit Jesus leben. Die Menschen um uns herum, was kennzeichnet sie nun? Bei mehr und mehr entwickeln sich Sorgen. Nicht bei allen gleichermaßen. Viele ignorieren es halt, einfach weil es ja auch nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wirklich gefährlich ist. Aber ein gewisses Grad an Sorgen, und bei manchen sogar ziemlich viel, sieht man doch bei den meisten Menschen. Sorgen machen sich breit, Fragen bei manchen. Warum geschieht das? Oder auch einfach nur, was sollen wir jetzt tun? Was wird wohl geschehen? Und dazu bekommen die Menschen täglich eine riesige Informationsflut über die Medien zu diesem Thema. Was wo geschieht, welche Dinge, die nun die Regierung wo verordnet. Auf die Fragen gibt es allerdings wenig bis dürftige Antworten. Ich habe noch kaum einen kirchlichen Vertreter, der gehört, der sich wirklich zu dem Warum geäußert hat. Die geistlichste Antwort, die ich bislang gehört habe, war von dem Bundestrainer Joachim Löw, der in etwa so viel gesagt haben muss wie: Die Natur schlägt zurück. Ja, wir haben uns an der Natur versündigt, wir haben die Natur geschädigt und nun bekommen wir nun diese Packung zurück. Und das ist auch ein gutes Zeichen dafür, wie radikal die Menschen Gott aus ihrem Denken heutzutage schon verbannen, anstatt so weit zu gehen und zu sagen, ja, Gott schickt das, nein, stattdessen bezichtigt man die leblose Natur, die nicht in dem Sinne zurückschlagen kann, da es eben ein lebloser Organismus ist. Und genau in dieser Zeit müssen wir, muss ich, will Gottes Wort den Menschen die Antwort geben nach dem Warum. Und in unserem Text heute werden wir sehen, dass jedes Unheil ein Weckruf Gottes an die Menschen ist. Jedes Unheil ist ein Weckruf Gottes. Und so auch dieses. So auch diese Epidemie. So wie jede zuvor, so auch die Corona-Epidemie. Und dazu möchte ich einen Bibeltext nun betrachten, nämlich Lukas Kapitel 12, Vers 54 bis Kapitel 13, Vers 9. Und ich lese nun zu Beginn erstmal ab Vers 54, aber zuerst die Einteilung. Ich habe es in vier Abschnitte eingeteilt und sie mit folgenden Überschriften zusammengefasst. Zuerst, wir können Gottes Zeichen verstehen. Zweitens, wir müssen Gottes Zeichen beurteilen. Drittens, Katastrophen sind Zeichen für Gottes allgemeinen Zorn. Und viertens, dass du lebst, ist ein Zeichen für Gottes Langmut und Gnade. Und ich lese nun den ersten Abschnitt vor, der zum ersten Punkt gehört. Wir können Gottes Zeichen verstehen. Lukas 12, Abvers 54. Dort steht Folgendes. Er sprach aber auch zu der Volksmenge. Das heißt nicht speziell zu seinen Jüngern, er spricht nun zu der Volksmenge, worunter eben viele sind, die nicht seinen Anspruch nicht akzeptieren, der Messias zu sein. Jesus spricht zu der Volksmenge. Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht, vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen. Und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht, so sagt ihr, es wird heiß. Und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Das ist der Teil, mit dem der Herr diese Rede zum Volk beginnt. Spricht zuerst davon und erinnert sie daran, wie sie damals schon das Wetter vorhersagen konnten, Wetterprognosen erstellen konnten, und zwar durch ganz einfache Zusammenhänge. Wenn Westwind wehte, heißt das, der Wind kam vom Mittelmeer her und somit trieb er die Wolken voller Wasser vom Meer über das Land und es kam Regen. Wenn Südwind wehte, kam er aus Richtung der arabischen Wüste, die südlich des Landes Israel liegt. Und somit konnten sie wissen, es wird heiß an diesem Tag. Das heißt letztlich, sie konnten simple, logische Zusammenhänge erkennen und daraus Folgerungen ziehen und sogar Vorhersagen treffen. Und diese Fähigkeit haben wir heute auch. Wir betrachten nicht mehr die Wolken. Warum? Wir müssen einfach nur in den Fernseher, auf den Laptop oder ins Handy schauen und die Wettervorhersagen ansehen. Aber das zeigt ja nur, dass wir heute noch viel mehr können. Denn die heutigen Wettervorhersagen sind weit umfangreicher und weit genauer als damals. Wir sind wie damals fähig, logisch zu Schlussfolgern. Wir können Zeichen beobachten und beurteilen und Schlüsse daraus ziehen. Und darum nennt er sie Heuchler. Denn sie, die fähig sind, die Wetterzeichen zu beurteilen, standen nun auch davor, ja, vor ihm, der auch Zeichen tat. Andere Zeichen, aber auch Zeichen. Seine Zeichen waren Heilungen. Er heilte Besessene, er heilte Lahme, Aussätzige. Aussätzige wurde, von da ist in der kompletten Bibel nur ein einziges Mal die Rede, dass ein Aussätziger geheilt wurde, und Jesus heilte viele Aussätzige. Tote weckte er auf. Auf dem Wasser ging er, das Brot vermehrte er. Er tat große Wunder, die ihn eindeutig, unumstößlich als einen Gesandten Gottes auszeichneten. Ja, als mehr als das, als den Gesandten, als den Messias, den, der im kompletten Alten Testament angekündigt wurde. Und er sagt ihnen hier damit, ihr könnt das erkennen. Ihr könnt logische Zusammenhänge ergreifen. Und wenn ihr das nicht tut, dann nicht, weil ihr es nicht könnt, sondern weil ihr Heuchler seid, weil ihr nicht wollt. Ihr könnt es und tut so, als könntet ihr es nicht. Ihr seid Heuchler. Soviel zur damaligen Situation. Auch wir bekommen heute Zeichen von Gott. Nicht solche, aber andere, von denen Gott auch erwartet, dass wir sie deuten. Und ein wichtiges dafür steht zum Beispiel in Römer 1, Vers 20. Dort lesen wir Folgendes. Denn sein, Gottes, unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das Zeichen, von dem hier die Rede ist, ist die allgemeine Natur, die Werke Gottes, die Schöpfung Gottes. Und er sagt hier, Gottes Wort sagt hier, dass wir durch Nachdenken an der Schöpfung sowohl Gottes unsichtbares Wesen als auch seine ewige Kraft und Gottheit erkennen können. Es ist ein Zeichen für uns. Wir können erkennen, dass Gott ist, dass er mächtig ist, dass er herrlich ist. Wir können Gott an der Schöpfung erkennen. Das ist ein Beispiel, von dem Gott auch erwartet, dass wir es deuten. Und deshalb steht hier, niemand hat eine Entschuldigung, der Gott leugnet. Denn er sagt dir ganz klar, ihr könnt es erkennen. Es ist möglich. Es ist gut möglich und ihr seid fähig dazu. Und dazu kommen andere Dinge. Wir können sehen zum Beispiel, dass Gottes Wort ist, indem wir es lesen, durch die Art, wie es einen überführt, wie es die Realität beschreibt, die historische Genauheit, aber auch Dinge wie erfüllte Prophezeiungen. Lange bevor Jesus lebte, wurde sein Leben, seine Lehre und auch sein Leiden und Sterben genau vorhergesagt. Gott erwartet, dass wir solche Dinge erkennen. Und dann auch, was man derzeit gut sieht, Endzeitzeichen. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 21, den Versen 10 und 11 folgendes. Dann sprach er zu ihnen, also wieder Jesus, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen. Und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Endzeitzeichen, große Erdbeben, Seuchen. Haben wir das? Ich meine, ja. Schon seit langem. Und dazu kommt auch noch ein anderes Zeichen, das sehr eindeutig, sehr genau vorhergesagt wurde, nämlich das Volk Israel. Gottes Volk, das den Messias zwar abgelehnt hat, aber immer noch Gottes Volk ist. Es wurde vorhergesagt von Jesus selbst in Lukas 19, 42 bis 44, dass das, daraufhin, dass sie ihn ablehnen, sie zerstört werden würden. Und es geschah so. 70 nach Christus kam ja die erste Zerstörung und dann die endgültige ein paar Jahrzehnte später. Und daraufhin die vorhergesagte Zerstreuung durch alle Völker. 5. Mose 28, 37. Kein Volk ist mir bekannt, das zerstreut so lange Zeit unter den Völkern lebte, ohne ein eigenes Land zu haben. Und gleichzeitig eben dieses Volk blieb, nicht aufging unter den anderen Völkern. Denn auch das wurde vorhergesagt in Jeremia 31, 35 bis 36, dass das Volk bewahrt bleibt. Und ebenso sehen wir momentan, was sich ja schon jetzt auch vor einigen Jahrzehnten ereignet hat, die Rückführung, dass nach jahrhundertelanger Zerstreuung sie wieder, wohlbemerkt im Unglauben, also noch nicht versöhnt mit Gott, mit Christus, in ihr Land geführt werden sollten. Hesekiel 20, 33 bis 35. Das sind Dinge, die geschehen vor unseren Augen und Gott erwartet, dass wir solche Dinge deuten und verstehen. Und eben, aber dazu kommen wir ja noch, zu solchen Zeichen gehört auch jedes Leid und jeder Tod, der geschieht. Aber kommen wir zu Punkt 2. Punkt 1, zusammengefasst, ich wusste nichts, wird keine Ausrede sein in Gottes Gericht. Nun zu Punkt 2, wir müssen Gottes Zeichen beurteilen. Ich lese weiter in Lukas 12, Abvers 57. Dort steht, und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Denn wenn du mit deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht vor den Richter schleppt und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis wirft. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Der Herr beginnt hier mit der Frage, warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Das heißt, gerade eben hat er gesagt, sie können urteilen, was recht ist. Das heißt, einerseits, ja, was wahr ist, ob er der Messias ist oder nicht, und dann auch, wie man sich deswegen verhalten sollte, dass man ihn akzeptieren sollte, seinen Anspruch anerkennen sollte. Und er sagt auch, er gibt damit letztlich auch jedem selbst die Verantwortung. Sie können sich nicht auf ihre religiösen Führer berufen, sie müssen selbst entscheiden, was recht ist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, nicht der Pfarrer oder die Mehrheit, jeder für sich selbst. Und so auch heute sind wir jeder für uns selbst verantwortlich, für unsere Beziehung zu Gott, wie wir die Zeichen beurteilen und was wir von Gott glauben und wie wir uns ihm gegenüber verhalten. Und nun beschreibt der Herr ein Gleichnis, um das zu verdeutlichen, dass eben es wichtig ist, die Zeichen zu beurteilen. Er beschreibt zwei Menschen, die in einem Rechtsstreit liegen. Es steht nicht da, was der Fall ist, dass er am Ende bezahlen muss, könnte nahelegen, dass es sich um Schulden handelt. Also zum Beispiel stelle vor, du schuldest jemandem eine große Menge Geld, vielleicht weil du sein Auto zu Schrott gefahren hast und du kannst es nicht zahlen und er schleppt dich vor den Richter. Dann ist es notwendig, dass du selbst urteilst, was jetzt recht ist, wie dieses Urteil wohl ausfallen wird, um nun recht zu reagieren. Du musst dir Gedanken machen, womit bin ich wirklich schuldig? Bin wirklich ich allein schuld? Und wenn dir bewusst wird, ja, du bist allein schuld und die Strafe wird groß sein, dann sagt er hier, dann versuche noch auf dem Weg zum Richter, das heißt, das ist kurz vor Schluss, versuche von ihm loszukommen, das heißt, versuche rauszukommen aus der Nummer. bevor du vor das Gericht kommst. Wenn du weißt, dass du im Unrecht bist, versuche so schnell wie möglich aus der Nummer herauszukommen. Denn, und das macht der Schlussvers ganz deutlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du auch den letzten Groschen bezahlt hast. Das heißt letztlich, wenn der Richter ein Urteil fällt, dann fällt es gerecht und nicht mehr mit Gnade. Und das Urteil wird ausgeführt bis zum Ende, bis zum letzten Groschen. Keine Gnade. Und wir wissen von dem ewigen Gericht, das die Menschen erwartet, die Gott verurteilen wird im letzten Gericht, dort wird der letzte Groschen nie bezahlt sein. Und das ist eben das Bild dafür. Jeder Mensch, jedes Leben ist ein Gang zum Gericht. Wir sind auf dem Weg mit unserem Ankläger. Und der Ankläger ist auch Gott, genauso wie der Richter und der Gerichtsdiener. Wir sind auf dem Weg in die Verhandlung. Und der Herr mahnt uns hier, unterwegs Gnade zu suchen. Unterwegs uns mit ihm zu versöhnen. Israel damals bewegte sich auf das Gericht der Zerstörung zu, weil sie Jesus ablehnten. Und jeder Einzelne bewegt sich auf das ewige Gericht zu. Unterwegs, sagt er, sollen wir versuchen loszukommen, Gnade finden in diesem Leben, so schnell wie möglich. Und wir dürfen wissen, und ich komme später noch dazu, es gibt diese Gnade, aber eben nur unterwegs. Kommen wir zu Punkt 3. Das war der erste Abschnitt. Und kommen wir zu einem anderen Abschnitt, der eine nähere Anwendung auch, ein spezielles Zeichen eben uns auch bietet. Punkt 3. Katastrophen sind Zeichen für Gottes allgemeinen Zorn. Nun kommen wir zu speziellen Zeichen. Ich lese vor Lukas 13. Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Dort steht, es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in die Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese Schuldige gewesen sind als alle anderen Leute in Jerusalem, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Nun werden uns hier zwei Katastrophen beschrieben, die sich in Jerusalem abgespielt hatten. Die erste, Jesus ist noch nicht in Jerusalem, sondern auf dem Weg nach Jerusalem. Und es kommen Menschen und erzählen ihnen von etwas, was sich wohl gerade dort abgespielt hat. Die Römer im Auftrag von Pilatus, dem Anführer, der über Jerusalem war, haben ein Massaker angerichtet. Sie haben Juden, während sie geopfert hatten, umgebracht. Und dadurch vermischte sich das Blut von ihnen mit dem ihrer Opfertiere. Und das war für die Menschen damals, das war es wirklich auch für sie wohl noch mehr, eine Abartigkeit, eine abartige Schandtat. Es war eine völlige Verachtung ihres jüdischen Gottesdienstes. Und auch dieser Menschen, und einfach grausam. Und diese Menschen kamen nun zu Jesus und erzählten ihm das, wahrscheinlich völlig schockiert. Warum erzählten sie es ihm? Vielleicht einfach, um es mitzuteilen, vielleicht auch, um ein Urteil von ihm über diese Situation zu hören. Und der Herr macht aber deutlich, dass sie auch eine falsche Schlussfolgerung wahrscheinlich gezogen hatten, die damals üblich war im Denken unter den Juden, nämlich, dass diese Menschen wahrscheinlich auch sehr schlimme Sünder waren, denn sonst wäre so etwas nicht geschehen. Sonst wäre ihnen das nicht passiert. Er sagt, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer? Und suggeriert damit auch, dass sie eben Dinge in diese Richtung dachten. Sie zogen falsche Schlussfolgerungen aus diesem Ereignis. Und so können verschiedene falsche Schlussfolgerungen gezogen werden. Die eine eben diese, es war eine Strafe Gottes. Eine Schlussfolgerung, die heute wahrscheinlich weniger gezogen wird, zumindest in unserer westlichen Welt. Was wird hier vielleicht eher gesagt? Zum Beispiel jetzt auch zu dieser Corona-Epidemie. Was geschieht hier? Warum geschieht es? es ist ungerecht von Gott. Es ist nicht recht. Es ist nicht in Ordnung. Eine Möglichkeit. Aber andere Schlussfolgerungen vielleicht einfach, es gibt keinen Gott. Das sehen wir doch daran. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es bricht jetzt einfach so unversehens über uns hier herein. Über die Alten und Kranken, gerade über die Schwachen. Gerade die trifft es. Es gibt keinen Gott. Und selbst wenn es einen Gott gibt, dann kommt das nicht von Gott. Denn wir sehen doch, dass es ein rein natürlicher Ablauf ist. Es ist kein Wunder. Ja, aber wir sehen eben auch, damals waren es auch eindeutig keine Wunder, dass hier die Römer das taten oder der Turm einstürzte. Und doch wussten die Menschen damals noch, dass Gott einfach alles führt und lenkt. Und natürlich die letzte Schlussfolgerung, die heute gezogen wird, die Natur schlägt zurück. Falsche Schlussfolgerungen. Der Herr sagt, gibt eine andere Schlussfolgerung. Er sagt, waren sie größere Sünder? Nein, nein. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch so umkommen. Er lenkt ihre Gedanken auf etwas ganz anderes. Sie hätten gar nicht an so etwas gedacht, was er ihnen nun sagt. Aber er sagt ihnen, diese Menschen sind nicht größere Sünder. Ihr seid auch Sünder. Auch dich kann so etwas treffen. Auch du verdienst Gottes Strafe. Du bist nicht besser als sie. Du musst Buße tun, sonst trifft dich auch solches. Buße tun. Was heißt Buße tun? Buße tun heißt die eigene Sünde bereuen. Schuld eingestehen. Eingestehen, ich bin Sünder vor Gott und verdiene ein schlimmes Gericht. Wir müssen dazu sagen, so ein schlimmer Tod bedeutete für sie, dass wahrscheinlich auch ein schlimmes Gericht vor Gott hinterher zu erwarten ist. Nun, das war jetzt halbrichtig, denn jeder Tod ist eigentlich ein Vorbote des Gerichtes Gottes. Ja? Dass Gott Menschen leiden und sterben lässt, zeigt uns, dass wir nicht im Frieden mit Gott sind. Das muss uns bewusst sein. Das muss uns bewusst sein. Warum sind wir nicht im Frieden mit Gott? Weil wir Sünder sind. Alle. Und das macht die Bibel ganz klar. Jeder Mensch ist Sünder. Darum sind wir getrennt von Gott. Darum können wir ihn nicht wahrnehmen, sehen wir nicht, hören wir ihn nicht. Wir leben ein Leben, das ihn verachtet. Ob wir das so sehen oder nicht. Denn Gott macht klar, er hat uns Menschen gemacht, dass wir ihn mit ganzem Herzen ehren und verherrlichen. Alle Zeit. Seine Gebote von Herzen gern befolgen, weil wir dankbar sind und ihn ehren wollen. Aber ein Leben, das Gott an den Rand stellt oder völlig ignoriert, verachtet ihn und zieht seinen Zorn auf sich. Und genauso, wenn Gott in falscher Weise geehrt wird, eben nicht nach dem Gesetz und den Worten, wie es in der Bibel geoffenbart ist, wenn falsche Dinge über Gott geglaubt und verkündigt werden, auch das macht Gott zornig. Denn letztlich wird der Maßstab sonst immer heruntergeschraubt, seiner Heiligkeit, seiner absoluten Heiligkeit. Jeder ist Sünder und da muss jeder Buße tun. Und somit macht Gott ein Exempel, wenn er so etwas tut. Das hat er immer wieder getan, auch ganz offen so genannt. Das beste Beispiel ist das Buch Richter im Alten Testament. Wir lesen es dort immer wieder. Ein Beispiel in Kapitel 6. Und das zieht sich durch dieses Buch Richter, Kapitel 6, Vers 1. Dort lesen wir, und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter. Da schrien, und dann, Vers 6, da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Da sandte der Herr einen Propheten und er rettete sie dadurch. Also, beziehungsweise das ist jetzt kein Beispiel für ein Exempel, sondern was er damit sagen will, er will die Menschen wachrütteln durch Unheil. Und das macht er eben auch, indem er Exempel statuiert, indem er sein Gesetz, sein Urteil an manchen Menschen plötzlich vollstreckt, sie aus dem Leben nimmt. Auch damals hat es manche getroffen, dass sie starben unter dieser Fremdherrschaft und andere nicht. Aber die anderen sollten wachgerüttelt werden. Er macht ein Exempel, um die anderen wachzurütteln. Das machte er damals mit diesem Massaker in Jerusalem. mit diesem Turm, der umstürzt, und auch mit dieser Corona-Krise. Und so mit jedem Erdbeben, mit jedem Unfall, mit den Waldbränden in Australien dieses Jahr und mit allem, was Schlimmes passiert. Er zeigt damit, ihr seid nicht im Frieden mit mir. Er sagt zu dir ganz persönlich, bist du besser als diese, die es getroffen hat? Sicherlich nicht. Ihr rebelliert alle gegen mich, indem ihr meine Gebote brecht und mich ignoriert. Diese habe ich hinweggenommen und sie müssen sich dafür rechtfertigen und können es nicht. Dir habe ich noch eine Gnadenfrist gegeben. Nutze sie und tue Buße. Gestehe dir deine Sünde ein und ich biete dir volle Vergebung an. Mein Sohn hat deine Schuld schon beglichen. Du musst es nur noch annehmen, indem du an ihn glaubst. Ich will dich eigentlich nicht strafen, darum kehr doch um. Auch für dich wird sonst ein zu spät kommen. Vielleicht ebenso plötzlich wie für jene. Das sagt Gott dir durch jede Katastrophe und somit auch durch diese Corona-Krise. So auch durch die zweite hier. Jesus erinnert sie noch an etwas anderes, dass so etwas öfter geschieht und dass es immer das Gleiche bedeutet. Dieser Turm, der umfiel und plötzlich 18 Menschen in den Tod ist. Und was hier noch hervorkommt oder hervorsticht, ist die Plötzlichkeit. Die Menschen hat nicht damit gerechnet, dass auf einmal dieser Turm umkippt. Und sie konnten sich nicht in letzter Sekunde bekehren. Der Tod kam plötzlich. Darum tue jetzt Buße. Denn der Herr sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Nicht auf die gleiche Weise, nicht, dass ein Turm auf dich fällt. Aber du wirst auch umkommen. Es wird das Gleiche bedeuten. Vielleicht wirklich so, vielleicht auch plötzlich, vielleicht grausam. Aber letztlich bedeutet jeder Tod das Gericht Gottes, sofern man nicht vorher die Vergebung und Versöhnung gesucht hat. Tue jetzt Buße. Denn wenn du Buße tust, also deine Sünden bereust, wie wir es gesagt haben, dann kannst du Vergebung bekommen. Zwar nicht einfach so, sondern auch, wie ich es schon gesagt hatte, Christus hat deine Schuld schon getragen. Jede Schuld verdient Strafe. Und Gott wird nie ein Auge zudrücken. Aber er hat gesagt, ich sende meinen Sohn, sodass dieser die Schuld für dich trägt. Und Jesus war bereit dazu. Jesus, der vollkommene Sohn Gottes. Er sagte selbst von sich in Markus 10, 45, was ich schnell vorlesen möchte. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein Leben hingegeben als Lösegeld. Und weil er der Sohn Gottes ist, hat es so viel Wert, dass es für jeden gilt. Sein Leiden am Kreuz bezahlt für jede Sünde, die du ewig in der Hölle tragen müsstest. Das sagt die Schrift ganz deutlich und kann darum nicht verschwiegen werden. Und das Schöne ist, es wird uns ganz einfach zuteil, allein durch den Glauben. Man muss das Geschenk einfach nur annehmen, indem man glaubt, dass man es bekommen hat. Einfach glauben, dass der Herr für dich und deine Schuld gestorben ist. Buße tun, Schuld bereuen, Schuld als verkehrt ansehen, ja? Und dann einfach im Glauben annehmen, ja, ich glaube, dass du dafür gezahlt hast. Und darum ist die Errettung ganz aus Gnade. Du kannst dich nicht freikaufen, du hast nicht einen Groschen, der vor Gott zählen würde. Nicht eine gute Tat vorzuweisen, die dich befreien würde. Errettung ist möglich, aber wenn, dann geschieht sie ganz aus Gnade. Und wenn sie so nicht angenommen wird, dann wird sie nicht gegeben. Das macht die Schrift ganz klar. Paulus sagt im Galaterbrief, ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr durch Werke gerecht werden wollt. Der Sünder muss sich seine hoffnungslose Situation eingestehen. Aber dann kann er die unendliche Gnade Gottes als Geschenk einfach annehmen. Das ist das Versprechen Gottes. Aber dafür ist es eben notwendig, seine eigene Situation zu erkennen und dann Buße zu tun. Und darum sind sogar solche Katastrophen letztendlich ein Gnadenakt Gottes. Schlimm für manche und wir hoffen, dass es wenige trifft. Wenige sind. Natürlich umso weniger in unserem Umfeld. Aber noch schlimmer ist das ewige Gericht, das die Menschen erwartet, die nicht zu Gott umkehren. Das war der dritte Punkt. Zusammengefasst, durch Katastrophen erinnert Gott uns an seinen Zorn. Aber er will uns vergeben. Und das sehen wir umso mehr in Punkt 4. den ich überschrieben habe mit: Dass du lebst, ist ein Zeichen für Gottes Langmut und Gnade. Und dazu möchte ich jetzt noch ein paar Verse vorlesen, nämlich Lukas 13 ab Vers 6, also einfach weiter, 6 bis Vers 9. Denn der Herr hängt ja noch ein Gleichnis an, und zwar folgendes. Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem Weinberg gepflanzt, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Haue ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. In diesem Gleichnis macht der Herr deutlich, warum du lebst, während andere sterben. Sowohl Eigentümer als auch der Weingärtner sind beides letztlich Gott. Der Baum ist im direkten Zusammenhang wieder das Volk Israel, aber steht ebenso auch für dich und mich. Gott hat dich und mich gemacht, um Frucht an uns zu sehen, nämlich die Frucht, nämlich als Frucht Anbetung, Dank, Gehorsam, Verehrung, gute Taten. Er hat sich etwas gedacht, als er dich gepflanzt, dich und mich gemacht hat. Und er kommt und sucht es und findet es nicht. Er findet an dir und mir nicht, was er will. Und so auch damals nicht an seinem Volk. Und er sucht, heißt es hier, 3 Jahre. Und diese 3 Jahre sind nicht absolut zu fassen, aber einfach, also in der Übertragung auf uns, aber es ist einfach eine lange Zeit, um an einem Baum Frucht zu suchen. Das heißt eigentlich erst überfällig ausgerissen zu werden. 3 Jahre lang wird er enttäuscht. Gott ist langmütig und gibt viel Zeit. Aber nach 3 Jahren ist eigentlich die Zeit abgelaufen. So ist eigentlich auch bei dieser Welt und auch bei dir die Zeit überfällig. Aber er reißt ihn nicht gleich aus. Nein, durch den Weingärtner entscheidet er sich doch nochmal eine Gnadenfrist zu geben. Nochmal. Und nicht nur eine Gnadenfrist zu geben, nicht einfach noch ein Jahr zu warten, nein, sich zu bemühen, um ihn zu graben, Dünger zu legen, das heißt Voraussetzungen zu schaffen, dass die Frucht kommt. Das ist in der Übertragung auf uns gerade zum Beispiel so eine Katastrophe, etwas, was dich und mich an Gott denken lässt, was uns vielleicht doch noch umdenken lässt, dich vielleicht umdenken lässt. Vielleicht ist es aber auch ein Segen. Anstatt etwas Schlimmes, ein Segen, der dich vielleicht an Gott denken lässt. Er legt Dünger, er düngt die Umkehr, den Glauben. Er bemüht sich. Das zeigt uns einerseits, dass andere sterben und du nicht, heißt nicht, dass du gerechter bist, sondern nur, dass Gott mit dir noch mehr Langmut zeigt als an anderen. Noch mehr. Mit den anderen schon, aber auch mit dir. Grundsätzlich ist die Tatsache, dass wir leben, kein Beweis für Gottes Wohlgefallen, sondern für seine Langmut mit uns. Denn er findet nicht an uns, was er sucht. Aber es bedeutet auch, dass Gott willig ist, dass Gott will, dass du umkehrst. Gott will von jedem Menschen, solange er lebt, dass er umkehrt und ist allezeit bereit, jeden anzunehmen, egal wie schlimm er gesündigt hat. Dein Leben ist ein Zeichen für Gottes Retterwillen dir gegenüber. Und jedem anderen, der am Leben ist. Gott will retten und ist langmütig. Preis den Herrn dafür. Zusammengefasst, um das nochmal zu sagen, jedes Unheil ist ein Zeichen für Gottes allgemeinen Zorn und damit eine Aufforderung zur Buße, eine Erinnerung an Sünde und daran Gnade zu suchen. Das können wir erkennen und das sollen wir erkennen. Das macht der Abschnitt vorher deutlich in Kapitel 12. Und zum Schluss nochmal, dass Gott uns leben lässt, zeigt seinen Retterwillen. Das muss in dieser Zeit gesehen werden, das muss in dieser Zeit gesagt werden. Und so können wir hoffen, dass einerseits ja, der Schaden begrenzt wird, dass wir mit einem blauen Auge davonkommen, dass es bei uns nicht so ausartet wie in Italien und auch dort bald besser wird. Aber andererseits, dass es doch auch wirklich diesen Segen bringt, dass Menschen umdenken. Ich hoffe es und bete dafür. Amen.